2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstag, der 6. Januar 2026, ja, circa eine Stunde nach 19.10 Uhr. Das VDS-NDS-Team ist zurück aus einem kurzen, aber erholsamen Winter- bzw. Weihnachtsschlaf. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute vor dem Heimspiel am Samstagnachmittag, wenn wir am Millerntor Raba Leipzig empfangen oder anders gesagt, wenn der Tabellen 16. auf den Tabellen 4. trifft. Dazu habe ich mir heute Abend Leipzig-Fan Ronny eingeladen und dazu direkt eine Info. Zu diesem Spiel wird es nur dieses VDS-Gespräch geben, denn Ronny selbst wird nicht am Samstag vor Ort in Hamburg sein. Aber erstmal, moin Ronny.
Hi, guten Tag, grüß euch.
Ronny, du warst schon einmal hier zu Gast und zwar im September 2024. Da konnten wir in einem Heimspiel gegen euch ja, ein 0:0 erbringen und einen Punkt gewinnen. Das war ganz wichtig, weil es auch der erste Punkt für uns zu Hause war. Aber die eine oder der andere kennt dich vielleicht noch nicht. Daher direkt am Anfang die Frage an dich, wer bist du? Was machst du so in deinem Leben und warum Raba Leipzig und nicht die BSG Chemie Leipzig zum Beispiel?
Ja, sehr gute Frage. Also Ronny Muhm, komme aus Leipzig, bin gebürtiger Leipziger, bin jetzt 45 Jahre alt, mein ganzes Leben mehr oder weniger in Leipzig verbracht. Hab mittlerweile Familie, ganz spießig Haus, Hund, Kinder in Leipzig oder in der Nähe von Leipzig aufgebaut. Bin, wenn ich nicht gerade mich um Familie und Fußball kümmere, viel in der Natur unterwegs, mache viel Sport und bin beruflich im Sales, in der IT-Branche unterwegs. Ja, das ist mal so der Steckbrief von mir in Kürze. Und warum RB Leipzig? Ja, ursprünglich war ich VfB Leipzig-Fan. Bis kurz nach der Wende, als man dann auch erste Liga, zweite Liga gespielt hat. Ich kann mich noch mein erstes Spiel erinnern. Damals Jürgen Rieche, DFB-Pokal gegen Schalke. Also schon ewig her. Und ja, mit dem VfB ging es dann in die zweite Liga und von dort aus dann auch in die Insolvenz und den Nachfolgeverein Lokomotive Leipzig, da konnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Ich habe es am Anfang auch so ein bisschen versucht, die Spiele noch zu schauen, aber war dann irgendwann nicht mehr meins. Ja, Alternative BSG Chemie war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Sachsen-Leipzig.
Sachsen-Leipzig war das damals, ne? Genau.
War auch jetzt nicht so interessant, wie es jetzt vielleicht aktuell wieder ist, die BSG. Also war mehr Insolvenz als Fußball gespielt, von daher war das auch nicht wirklich eine Anlaufquelle. Ja, und dann hing man eine Zeit lang so ein bisschen rum, bis dann irgendwann hieß, Red Bull hat Bock in Leipzig Geld zu investieren, einen Fußballverein aufzubauen und fand ich schon interessant. Ich bin mit Red Bull aufgewachsen, in meiner Jugend war das, glaube ich, der Energy Drink. Schlechthin, da sind die gerade groß geworden, also kannte man und man wusste auch, okay, wenn die was anpacken im Sport, dann wird es auch erfolgreich und da war dann das Interesse so ein bisschen geweckt. Ja, und seitdem verfolge ich den Verein, bin auch Schiedsrichter gemeldet bei RB Leipzig und bin auch Gründer des ehemaligen Fanradios, aktuell Bullenfunk, also ziemlich verwurzelt mit dem Verein.
Ja, was für Ligen pfeifst du da?
Das ist Stadtliga, das ist hier...
So. Aber Herrenbereich, oder was ist das dann?
Herren oder auch mal Jugend im Land,
Das gehört schon. Okay.
Aber hauptsächlich Stadt, bei uns in Leipzig, ja.
Ja, liebe Grüße an Mike bei uns im Team, der ja auch Schiedsrichter ist, neben dem Millerntor. Genau. Okay, dann danke ich dir schon mal für die Vorstellung. Lass uns gleich reingehen. Wir haben so unfassbar viele Themen, also so kommt es mir jedenfalls vor. Ich hatte einen Wust an Themen, als ich mich eingearbeitet habe bei euch nochmal also explizit. Lass uns doch mal beginnen mit dem Sommer und da fällt mir sofort ein, Ole Werner, ihr habt ja als neuen Trainer geholt. Wie kommt denn Ole Werner so mit der sächsischen Mentalität zurecht und wie kommt ihr andersherum mit ihm zurecht?
Ja, ich glaube, haben sich beide so ein bisschen annähern müssen. Ole Werner ist doch im Gegensatz zu seinem Vorgänger vor allem doch eher ein ruhigerer Typ, nordisch ruhig, würde ich mal sagen. Relaxed, nicht so... vielleicht auch nicht so präsent im ersten Moment wirkend, war schon anders, auch als seine Vorgänger generell, wenn man da mal so ein bisschen Julian Nagelsmann damit reinnimmt oder auch in Tedesco, die waren da vom Auftreten doch ein bisschen anders. Ich glaube, er hat am Anfang auch so ein bisschen ja, Themen mit der Sprache, hat er, glaube ich, mal in der PK so ein bisschen angedeutet, aber relativ schnell festgestellt, dass es doch sehr herzlich ist, dass jeder auf ihn zugegangen ist. Und ich glaube, man hat sich relativ schnell dann auch arrangiert. Das klingt immer so ein bisschen trocken, aber man hat relativ schnell gemerkt, dass das passt von beiden Seiten. Und ja, er fühlt sich nachweislich wohl. Und wenn er kaum Zeit hat, mal rauszugehen, zumindest in den ersten Wochen, hat er immer wieder gespiegelt, dass es halt viel Arbeit ist, neues Trainerteam, neue Mannschaft, kommen wir, glaube ich, gleich noch zu. Aber mittlerweile ist er, glaube ich, ganz gut angekommen, ist auch bei den Fans mittlerweile beliebt. Am Anfang war man doch größtenteils so ein bisschen, okay, Ole Werner, mit den Namen hat man jetzt vielleicht nicht zwingend gerechnet, ein bisschen skeptisch. Aber mittlerweile ist er, glaube ich, auch aufgrund der positiven Entwicklung der Mannschaft, glaube ich, ganz gut auch bei den Fans angesehen. Zumindest habe ich das Gefühl.
Die Frage ist ja auch, kann Ole Werner es auch außerhalb von Norddeutschland? Ne? Er war lange bei Kiel.
Genau.
Dann
genau,
hat er dann fast 4 Jahre bei Bremen. Und also ich persönlich mag auch seine Art, also es ist schon eine sehr norddeutsche Art, wie er so quasi kommuniziert. So auf Pressekonferenzen finde ich sehr, sehr, sehr ruhig und sachlich. Und wenn dann mal sehr pointiert, wenn er mal ein raushaut sozusagen. Und ich finde übrigens, also er ist ja auch erst 37 Jahre alt, das darf man ja nicht verkennen irgendwie. Ich finde, er wird mit jedem Jahr mehr, sieht er ein bisschen mehr aus wie Thomas Schaaf, aber es kann mich auch irren, aber so.
Gut, wenn ich nicht der Einzige, der das immer mal so denkt, das ist mir auch schon aufgefallen, ja.
Ja, okay.
Aber du hast recht, er ist sehr unaufgeregt, aber es gab jetzt ja auch schon Ausschnitte aus Mannschaftsansprachen, wo er dann doch sehr emotional werden kann. Das passt, glaube ich. Ich glaube, er hat ein gutes Gespür, im richtigen Moment dann emotional zu sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja, okay. Um das nochmal rund zu machen, also in letzter Saison ihr habt Marco Rose, hat Leipzig entlassen im Ende März. Und dann war Scholt Löw, war er eigentlich Übergangstrainer oder war er als fester Trainer geholt worden? Er kommt ja auch aus eurem Kosmos sozusagen, war ja auch in Salzburg früher und so weiter. War das interimsweise eigentlich?
Oder? Ja, also von vornherein als Interimscoach kommuniziert. Genau. Ist ja gut, das ist immer so auf dem Platt. Ne? Also ich glaube jetzt Baum in Augsburg war auch erstmal ein Interimscoach, jetzt ist er fester Coach. Also wenn die Erfolgserlebnisse eingetreten wären, weiß ich, wie es dann weitergegangen wäre.
Oder auch Wolfsburg, ne? Ist natürlich auch das
Gleiche. Ja, oder so, genau. Also gibt ja halt immer die Beispiele, wenn es ganz gut funktioniert, dann versucht man da irgendwie dran festzuhalten. Aber er hat auch selbst immer gesagt, er musste seine Familie überreden, den Job annehmen zu können und hat versprochen, wieder zurückzukommen. Von daher war das eigentlich von vornherein so geplant. Er hat jetzt auch nicht jetzt von den Leistungen, von den Ergebnissen so eingeschlagen, dass irgendjemand sich wahrscheinlich damit beschäftigt hat am Ende. Aber man hat ja auch jetzt raus aus den Interviews gehört, die Ole Werner auch selbst gegeben hat, dass er recht früh schon Kontakt hatte mit Jürgen Klopp und Marcel Schäfer. Von daher hatte man ja früh schon seine Fühler ausgestreckt in die Richtung Ole Werner, ja.
Okay. Er hat ja auch nur 8 Spiele gehabt, aber was dann nachher am Ende bei rausgekommen ist, dazu kommen wir gleich nochmal oder später nochmal. Gut, ja, Trainer Ole Werner ist jetzt in Leipzig und hat gleich irgendwie, ja, wenn ich das richtig sehe, habt ihr letzten Sommer 21, also um die 20 Abgänge und um die 20 Zugänge zu verzeichnen. Und da kann man ja einfach mal sagen, das ist eigentlich ein kompletter Kaderaustausch, könnte man sagen, wenn man das an der Anzahl der Spieler nimmt. Aber vielleicht mal so ein paar wichtige Abgänge erstmal. Ja, da fehlt mir sofort ein Benjamin Sesko, Xavi Simmons, Luis Openda. So, sag du doch mal, wie das so mit den Abgängen war bei euch im letzten Sommer.
Ja, also man hat relativ früh kommuniziert, dass man einen Umbruch möchte. Das hat der Marcel Schäfer auch schon nach der Entlassung von Marco Rose angedeutet, dass das passieren könnte im Sommer. Dass es natürlich dann die komplette Offensive trifft. Also im Grunde fast alle Scorer, die wir letztes Jahr hatten. Das war dann wahrscheinlich auch mit dem Last-Minute-Abgang von Openda, der sogar noch in der Vorbereitung viele Testspiele gemacht hat und da auch ganz gut gescored hatte, dann irgendwie doch überraschend, dass es so extrem war. Ja, aber es ist ein kompletter Umbruch und wie die letzten Tage und Wochen gezeigt haben, wohl auch noch nicht wirklich abgeschlossen. Von daher sicherlich eine Mammutaufgabe für Marcel Schäfer und Team drumherum. Und sicherlich auch für den Trainer nicht einfach, wenn er dann komplett einmal durchwischen muss. Das ist schon extrem. Man hat sich natürlich auch von einigen Spielern trennen können oder getrennt, die schon länger auch keine Rolle mehr wirklich gespielt haben, wie Elmas zum Beispiel, der dann fest nach Italien gewechselt ist, oder ein André Silva, Moriba, das sind alles Spiele, die ja schon länger auch nicht wirklich mehr zentrale Rolle gespielt haben, die man dann, von denen man sich dann getrennt hat. Also das war auch teilweise wirklich fast schon erwartbare Abgänge dabei. Aber halt die drei, die du gerade genannt hast, Xavi, Šeško und Openda, das musst du erstmal wegstecken als Mannschaft, da die komplette Offensive zu verlieren und neu aufbauen, ja.
Ja, ich meine, dafür gab es auch natürlich, wenn man so die Zahlen sieht als St. Pauli-Fan, kann er schon ein bisschen schwindelig werden, was da so an Ablösesummen. Also man kann ungefähr sagen, dass ihr so um die 200 Millionen Einnahmen generieren konntet, so letztes Jahr. Soweit erstmal. Man muss auch sagen, Benjamin Šeško und Simmons haben ja auch noch gespielt, sogar im ersten Spiel, ne? Bei Bayern, dieses 0-6.
Korrekt.
Da waren die sogar noch mit dabei. Ich bin nämlich drüber gestolpert bei einem Sportmagazin aus Nürnberg, wo ich dann gesehen habe, die hatten halt für die laufende Saison ein Spiel und beide hatten eine 6. So, und ich glaube, es hätten wahrscheinlich alle in dem Spiel, so mehr oder weniger, oder viele. Genau, das sind eure Abgänge. Du sagst es, vor allen Dingen die Offensive ist da ein Thema. So, also hinten drin hat man ja nochmal so die üblichen Verdächtigen, so, sag ich mal, Gulaschi im Tor oder auch ein Willi Orban. Das sind ja so, oder auch ein Raum im defensiven Mittelfeld. Die kennt man irgendwie so nur vorne. Das hat man halt auch gemerkt im Sommer. Also, das ist einmal alles neu durchgemischt. Und da sticht auch vor allen Dingen, finde ich, heraus irgendwie so, dass ihr einfach mal irgendwie so 8 Spieler geholt habt, die einfach so um die 20 Millionen bis 15 bis 20 Millionen niederkostet. Was natürlich bei der Einnahmesituation nicht ganz so problematisch ist, weil ihr immer noch einen Überschuss habt von ungefähr 60 Millionen. Aber vielleicht mal so zu ein paar Spielern. Mir fällt ja sofort direkt ein Konrad Harder zum Beispiel oder auch ein Romulo, ein Diamondé, der glaube ich gerade beim Afrika-Cup ist, mit der Elfenbeinküste.
Gerade, ne? Parallel auch gerade genau gegen...
Das ist schon Viertelfinale wahrscheinlich, ne?
Ja, das ist Viertelfinale, genau. Die spielen
ich verfolge
gerade.
Das nämlich gar nicht, aber ich habe immer so ein kleines Auge drauf, also so, wenn was geschrieben wird. Okay, oder auch ein Johan Bakayoko zum Beispiel. Sag doch mal ein bisschen was. Also vorne ist einfach alles neu gemischt. Wie ist denn da die Ausrichtung? Weil ich kann mich daran erinnern, irgendwie, dass halt immer natürlich so ein Simmons und auch ein Šeško immer sehr, sehr, wie soll ich sagen, im Blickpunkt waren. Der eine eher im offensiven Mittelfeld zumindest, der andere als Mittelstürmer. Jetzt kommt mir das so vor, als wenn ja, Leipzig in der Lage ist, da irgendwie wild durchzumischen und immer wieder neue Spieler von der Bank zu holen, die ich noch gar nicht kannte, aber die dann irgendwie auch ja, einschlagen. Wie siehst du denn also aktuell die Offensive bei Leipzig?
Ja, also das ist ja ein bisschen wieder mehr das, was man von Leipzig vielleicht kennt aus der Vergangenheit, ne? Spieler zu holen, die jetzt vielleicht nicht jeder direkt auf dem Schirm hat, die als Talente vielleicht auch schon gelten, vielleicht auch den einen oder anderen Einsatz im Profifußball schon hatten, aber jetzt die große Fußballbühne noch nicht hatten, sich auch so ein bisschen beweisen wollen natürlich und die aber auch wieder dieses Mannschaftsgefüge mit jeder läuft, jeder jagt den Ball, was man vielleicht von den einen oder anderen Abgang nicht mehr behaupten konnte, vor allem in den letzten Spielen, die sich dann doch eher damit hängenden Kopf stehen geblieben sind, wenn eigentlich Leipzig Gegenpressing spielen wollte. Da sind jetzt wieder Spieler gesucht und gefunden worden, Romulo zum Beispiel als Mittelstürmer, der jetzt von Šeško komplett abweicht. Also Romulo ist eher einer, der 90 Minuten den Ball jagt, aber gleichzeitig trotzdem gefährlich wird, auch mal einen Ball ablegt, seine Mitspieler einsetzt. Man hat da schon gezielt gesucht und Konrad Harter, nochmal 3 Jahre jünger als Romulo mit 20, hat bei Sporting in Portugal schon seine Tore erzielt. Ist auch einer von diesen Kanten, nenne ich es mal, so ein richtiger Mittelstürmer-Typ, so ein Bulliger, der seinen Körper einsetzt, der Bälle ablegt, der aber auch was mit dem Ball am Fuß kann. Also man hat da schon auch so ein bisschen auf den Ole Werner-Fußball, den er spielen lassen möchte, der auch so ein bisschen dem alten RB Leipzig Ideen eher entspricht, reagiert und die Spieler dafür dann noch ausgesucht und bekommen. Ne? Und dann noch die Außen mit Diamondé, den, glaube ich, fast gar keiner auf dem Schirm hatte und sich die meisten, auch wir in Leipzig, teilweise gefragt haben, 20 Millionen für wen? Noch nie gehört.
Aus der zweiten spanischen Liga, ne?
Ja, genau. Und dann schlägt er in der Saison so ein, dann hat wieder mal das gute Scouting unserer Mannschaft, unseres Vereins zugeschlagen, weil ich glaube, die wenigsten hatten den auf dem Schirm.
Ja, aber auch krass finde ich, wenn jemand aus einer zweiten Liga, gut, das ist immer in Spanien, für ungefähr 20 Millionen wechselt, das wird für den Verein auch ganz nett gewesen sein, tippe ich mal, von dem er gekommen ist, von CD Leganés, entschuldigt bitte, ich kann es nicht genau aussprechen, aber aus der spanischen zweiten Liga auf jeden Fall, für ungefähr 20 Millionen, Respekt.
Ja. Ja, wie gesagt, den hatte keiner auf dem Schirm, aber er hat eingeschlagen ohne Ende. Und ich glaube, das ist einer von denen, die uns in Zukunft dann auch wieder einen Transferüberschuss generieren werden. Er steht jetzt schon auf den Listen überall. Also sehr, sehr spannender Spieler, ist leider gerade nicht da. Ja, und das ist dann eher wieder das, was Leipzig gemacht hat, oder so ein Finkgräfe, ne? Junger, Köln, ne? Linker Verteidiger aus Köln, der aber auch jetzt in den Spielen, wo er schon spielen durfte, gezeigt hat, was er da am Ball kann. Also ein guter Ersatz, was vielleicht auch letztes Jahr so ein bisschen das Thema war für Raum auf links, wo wir ja gar keinen hatten. Wenn Raum ausgefallen ist oder mal ein schlechtes Spiel hatte, konnte man nicht reagieren, das konnte man so ein bisschen auffangen. Und dann hast du halt so Maximovic, auch so ein Talent von Roter Stern gekommen, oder ein Bansusi, der schon relativ früh feststand, aus Belgien gekommen. Das ist schon wieder so ein bisschen das, was RB in der Vergangenheit gemacht hat. Unbekannte, große Talente, die aber auch bereit sind, für die Mannschaft, für den Erfolg zu spielen und als Team aufzutreten. Und ich glaube, das war so ein bisschen letztes Jahr auch das Problem, dass man am Ende gerade bei Rückschlägen auseinandergefallen ist, was in dieser Saison oft jetzt schon aufgefangen werden konnte, weil man als Team agiert.
Ja, ich finde das auch sehr erfrischend, weil sich, glaube ich, Gegner wenig darauf einstellen können, wen ihr gerade aufstellt und wie die dann eigentlich auch wirklich spielen wollen. Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen das Geheimnis hinter dieser Offensive mit den hochqualitativen, teuren Spielern wahrscheinlich, ne?
Ja, man wollte wieder ein bisschen flexibler sein. Letztes Jahr war es dann halt relativ einfach. Nimmst du Xavi und Šeško raus, dann hast du die Offensive mehr oder weniger abgemeldet.
Ja. Irgendwie scheint ja auch Baumgartner davon zu profitieren. Ich fand ihn letzte Saison wahnsinnig mittelmäßig irgendwie. Und ja, jetzt hat er schon 6 Tore geschossen irgendwie, ne?
Ich glaube, selbst, also das hat man ja bei Hoffenheim gesehen, wenn er hinter einem klaren Stoßstürmer oder um einen klaren Stoßstürmer rum spielt, ist er besser. Ja, und das war letzte Saison auf alle Fälle Xavi gesetzt. Kam man nicht dran vorbei. Und dann war für Baumgartner diese Position nicht wirklich da. Da ist er eher so auf die 8 gerutscht. Und ich glaube, er fühlt sich so auf der 8, 10, also so dazwischen, wohler als im direkten Mittelfeld. Und das zeigt ja diese Saison, dass er ein guter Fußballer ist, wusste, glaube ich, immer jeder. Aber diese Saison ist er angekommen und profitiert davon, dass die Jungs um ihn rum das so gut schon funktionieren, was überraschend ist. Ich glaube, da kommen wir auch noch zu, dass es überraschend ist, dass sie schon so gut funktionieren und auch schon so gut harmonieren. Und davon profitiert auch gerade Baumgartner, der dann auch die Freiheiten hat, in die Box reinzugehen, die Abschlüsse zu suchen. Also es ist schon sehr auffällig, dass sich da was geändert hat.
Ja, okay. Um nochmal dieses Segment der Abgänge und Zugänge einmal abzurunden. Man kann Aussagen von Schäfer entnehmen, dass ihr in der Winterpause keinen Spieler mehr holen wollt, aber da sind noch 2 bis 3 Abgänge irgendwie stehende im Raum. Also Haidara ist schon weg. Liebe Grüße nach Frankreich, nach Lens. Der ist im Verein gewechselt, wo Gila Wugi spielt, den wir gerne wieder hätten, wenn die natürlich verschiedene Positionen spielen. Haidara ist im Mittelfeld, Gila Wugi im Sturm und ist da ja auch eher Ergänzungsspieler. Das nur so zusammen, sozusagen als Geschichte mal. Also Haidara gerade weg als Winterabgang zum Tabellenersten nach Frankreich. Timo Werner ist ja nun auch schon wieder einige Zeit bei euch. Da wird gemutmaßt, der geht wahrscheinlich vielleicht in die USA, um dort weiter Profifußballer zu sein. Und dann gibt es noch einen sehr, sehr emotionalen Abschied von Kevin Campbell. Vielleicht fangen wir damit mal an, wann das schon seit 8 Wochen so im Raum steht. Kevin Campbell wird euch verlassen und wird nochmal verabschiedet im Heimspiel gegen Bayern am 17. Januar, so wie ich das gelesen habe. Was ist da los mit Kevin Campbell?
Ich glaube, die meisten haben es mitbekommen, dass sein Bruder verstorben ist, überraschend. Und Kevin Campbell ist ein sehr familiärer Mensch, den das schon extrem mitgenommen hat. Ich glaube, es sollte jedem so gehen, wenn sein Bruder stirbt und dann auch noch bester Freund war. Und das ist, glaube ich, hat ihn auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Er ist jetzt mittlerweile, glaube ich, auch 35.
Ja, 35 ist er.
Genau, und wollte halt dann jetzt in diesem Zug zu seiner Familie zurück, um für die Familie da zu sein. Und da hat man sich jetzt dann auch im gegenseitigen Einvernehmen darauf geeinigt, dass er seinen Vertrag auflöst. Und wird jetzt gegen Bayern nochmal seinen Abschied bekommen. Ich glaube, emotional eine sehr, sehr traurige Geschichte, weil er, glaube ich, in den letzten Jahren, gerade die Mannschaft und den Erfolg, den wir da hatten im Pokal, erinnern sich alle an das Foto mit dem Pokal, was außerhalb der Leipzig-Bubble, glaube ich, nicht gut angekommen ist,
wo ein Getränk wo ein gewisses Getränk drin war, was nicht Bier war, richtig?
Ja, genau. Und ich glaube, da hat sich schon extrem identifiziert mit Leipzig und war ja auch mal sehr, sehr angesehen bei den Fans. Und von daher ist es sehr emotional und traurig, aber, glaube ich, völlig verständlich, was da passiert ist, dass das vielleicht die Präferenzen so ein bisschen verschiebt.
Er war jetzt auch schon die letzten 8 Wochen beurlaubt, also er war jetzt auch gar nicht mehr im Spielbetrieb, schon längere Zeit nicht.
Ja, ne? Cool.
Okay, alles klar. Dann haben wir jemanden, der aber doch immer mal wieder gespielt hat. Das ist Haidara so. Schmerzt das, der Abgang? Oder ist das irgendwie, wo du sagst, das kann man gut auffangen und kompensieren?
Ja, wenn man ganz ehrlich ist, so viele Minuten hat er, glaube ich, die Saison auch noch nicht gehabt. War ja auch oft verletzt jetzt in der Vergangenheit. Hat letzte Saison schon kaum noch eine Rolle gespielt. Ja, gehört wahrscheinlich mit so ein bisschen zu dem Umbruch, der gerade noch läuft. Dass auch er einer von denen ist, die dann jetzt zwar eine lange Zeit geprägt haben und auch maßgeblich an den Erfolgen beteiligt war, Pokalsiege, Supercup-Sieg, aber man sich jetzt halt darauf einigt hat, dass man sich trennt. Er ist jetzt ja auch erstmal beim Afrika-Cup und wird dann im Anschluss nach Frankreich wechseln. Hat er, glaube ich, eine gute Adresse gefunden.
Ja, spannend gerade da, ne? Also für so einen Verein zu spielen, so Überraschungsmannschaft, ne?
Auf alle Fälle Tabellenführer, dann spricht er ja auch noch Französisch durch seine Herkunft. Also das passt, glaube ich, wie die Faust aufs Auge. Und ich glaube, das ist für beide jetzt erstmal der beste Weg. Weil er wird nicht viel gespielt haben. Ole Werner, auch wenn man ihm nachgesagt hat, kann mit jungen Spielern nicht so, setzt schon auf die Jungen, die da im Verein auch dazu gekommen sind, wie Bansusi oder auch ein Seiwald. Und also nicht, dass Haidara jetzt schon uralt war. Ich glaube, der war noch nicht mal 30, aber man hat dann gesagt, okay, viel Spielzeit wirst du nicht haben, dann legt man dir da keine Steine in den Weg. Und ich glaube, im Sommer wäre er ablösefrei gewesen. Von daher hat man sich da jetzt dann darauf geeinigt, was glaube ich, passt für beide Seiten.
Okay, also wird auch nicht so auffallen wahrscheinlich, genau. Ebenso wie, wer noch weniger auffallen wird wahrscheinlich, wenn er weg ist, ist Timo Werner. Irgendwie, das würde ich auch so als eher Missverständnis abhaken. Also als er war ja schon früher bei euch, dann war er in England und dann kam er wieder und ist auf Rose getroffen, der eine ganz andere Spielweise bevorzugt. So kam es mir jedenfalls vor und du hattest da diesen Timo Werner vorne, der gar nicht in dieses Spielsystem passte und hat ja auch wenig gespielt in der Zeit jetzt, wo er dann zurückgekommen ist. Ne? Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, der Timo Werner, den man hier in Leipzig kennt und der uns auch damals nach dem Aufstieg in die erste Liga viele erfolgreiche Jahre beschert hat, zu seinem Höhepunkt, als er dann auch nach Chelsea gewechselt hat. Mhm. Er passt in das aktuelle Spielkonzept oder in die Spielidee nicht rein. Ne? Dazu kommt noch, er hat immer von seiner Geschwindigkeit gelebt. Und wie hat Nick Woltemade letztens gesagt, allein in England läuft irgendwie jeder Verteidiger 36 km/h. Und ich glaube, das ist bei den Top-Teams in der Bundesliga mittlerweile oder bei fast allen Teams mittlerweile in der Bundesliga auch so, dass er da nicht mehr wegrennen kann, so wie er es in der Vergangenheit gemacht hat. Und ich glaube, das ist das, was ihn gerade dann halt nicht mehr als Stärke ausmacht. Und diese Rückholaktion war auch emotional natürlich in Leipzig. Timo Werner kommt zurück nach Hause, jetzt geht's los. Aber er hat auch da nie wieder Fuß gefasst, weil er dann nochmal in Tottenham ausgeliehen. Auch da hat es nicht normal funktioniert. Ist ein bisschen schade, weil wie gesagt, ich habe, glaube ich, in der Zeit, wo er dann in Leipzig gespielt hat, nach dem Aufstieg, kaum ein deutscher Stürmer mehr getroffen und treffsicher gewesen als er. Ja, wie das halt manchmal dann ist mit solchen Wechseln nach England, funktioniert nicht für jeden Spieler.
Ich glaube, so nochmal eine gewisse Zeit da in einem MLS oder sowas, in irgendeinem Staat, der mit Wüste umgeben ist, könnte ich mir für ihn gut vorstellen, wahrscheinlich irgendwie so nochmal, ne?
Ja, das ist die Frage, ob er das jetzt dann noch möchte. Ich glaube, finanziell hat er ausgesorgt. Das ist die Frage,
könnte
ob er
man sich vorstellen. Hat. Ja. Okay, alles klar. Das sind so erstmal die Abgänge. Ich würde gerne nochmal ein anderes Thema ansprechen. Ihr seid dafür bekannt, ihr seid irgendwie aufgestiegen, also nach der Saison 16-17, seid dann direkt irgendwie ja in die Bundesliga so reingeritten, dass ihr eigentlich von Anfang an Champions League gespielt habt, glaube ich, ne?
Genau.
Direkt durch. Genau. Und jetzt, da wären wir wieder bei Scholt Löw irgendwie, der es in 8 Spielen dann leider nicht geschafft hat oder aus eurer Sicht leider nicht geschafft hat, euch da noch irgendwie irgendwie in den internationalen Fußball zu bringen. War nicht mal mehr Champions League, ihr habt 2-3 verloren am letzten Spieltag gegen Stuttgart und somit blieb dann nur Der sechste, nee, warte mal, ich muss kurz überlegen, blieb leider nur auf Platz 8 war das dann, glaube ich, ne? Oder 7?
Ja, auf alle Fälle nicht international.
Ja, genau. Ich muss gerade erst mal gucken. Also auf Platz 7, genau, 51 Punkte. Ist das vielleicht auch, ja, wie soll ich sagen, ein Vorteil, dass ihr euch diese Saison damit mal nicht abgeben müsst, obwohl ihr so einen qualitativ hochwertigen Kader habt und euch einfach nur mal auf Bundesliga und Pokal konzentrieren könnt, mal so als Pausenjahr sozusagen?
Ich glaube, für den Umbau der Mannschaft, für den Neuaufbau ist es, glaube ich, nicht schädlich, weil das Trainerteam und die Mannschaft dann halt wirklich eine ganze Woche immer zum Trainieren haben und du halt nicht alle 3 Tage irgendwo unterwegs bist und nicht wirklich auf dem Platz zusammen, um Sachen zu erarbeiten. Ich glaube, das hilft der Mannschaft gerade und auch dem Trainerteam. Und dann ist es, hat man ja vor allem in den letzten Spielen gesehen, auch noch nicht so, dass Ausfälle wie ein Nusa oder ein Diamondé oder auch ein Romelu dann schon 1:1 aufgefangen werden können von den 18-Jährigen und 19-Jährigen, die dahinter kommen. Dass es dann ganz gut ist, dass man vielleicht da im internationalen Wettbewerb sich nicht schon verbrennt, sondern sich erstmal auf die Liga und den Pokal konzentrieren kann. Ich glaube, das ist gerade ein Vorteil, auch wenn es schade ist und irgendwie die internationalen Nächte in der Woche fehlen. Aber ich glaube,
wollte ich gerade fragen, schade. Wie ist es denn für dich sozusagen, einfach mal Pause zu haben, wenn nicht gerade Pokal oder so ist, DFB-Pokal, einfach viel weniger Spiele zu sehen wahrscheinlich? Ne?
Ja, meine Frau freut sich, glaube ich, dass ich dann öfter zu Hause bin. Aber es fehlt dann schon, wenn man dann irgendwie vorm Fernseher sitzt und schaut, wo die Eintracht dann im Pokal unterwegs ist oder international unterwegs ist oder Leverkusen oder die Bayern Dortmund. Da freut man sich dann schon, wenn es wieder mal so weit sein könnte. Das fehlt einem dann schon. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ist es gerade, glaube ich, für die Mannschaft, für die Situation und für den Verein vielleicht an sich, für auch die Fans mal wichtig, auch mal wieder durchzuatmen und zu merken, okay, es war nicht selbstverständlich, was wir die letzten Jahre seit Aufstieg hatten, sondern das muss man sich hart erarbeiten, da muss alles zusammenpassen, ist kein Selbstläufer. Ich glaube, das ist dann an der Stelle auch mal gut. Wie gesagt, auf der anderen Seite trotzdem traurig, dass wir es nicht haben. Und es fehlt auch auf alle Fälle.
Ja, mein Gefühl sagt mir, dass das nächste Saison wieder anders sein kann. Ob es direkt Champions League wird, weiß ich nicht, aber auch so eine Mannschaft im Aufbau, ja, macht einen guten Eindruck, kann man so sagen.
Ne? Ja, auf alle Fälle macht Spaß die Mannschaft, ja.
Dann wäre ja meine nächste Frage. Ihr seid gut in die Saison gekommen, auch über die Hinrunde hinaus, aber habt die letzten beiden Spiele verloren. Zu Hause zuletzt gegen Leverkusen 1-3, dann bei Union 1-3, also 2-6 Tore aus 2 Spielen, 0 Punkte. Ich meine, ihr hättet das schon irgendwie versilbern können, also nicht ganz Hinrunde, aber die knappe Hinrunde. Woran hat es denn gelegen, dass das halt nicht so kam dann bei den letzten beiden Spielen? Warum habt ihr euch so viele Gegentore gefangen dann auf einmal?
Ja, das ist ein bisschen das, was ich schon angedeutet hatte. Ne? Wir hatten dann die Ausfälle von Diamondé mit dem Nasenbeinbruch, der dann zwar trotzdem gespielt hat, aber mit Maske, dann Bakayoko, Nusa ausgefallen, Uatraogo sich wieder verletzt.
Ach, den haben wir ja auch noch, Uatraogo. Der wird ja wohl auch...
Bitte? Den haben wir heute noch gar nicht erwähnt, aber ist auch ein ganz wichtiger Baustein.
Ja, hat auch eine gute Hinrunde gespielt, wie ich finde. Und ist jetzt auch wieder irgendwie im Training drin und wird wahrscheinlich auch gegen St. Pauli eine Rolle spielen, könnte ich mir vorstellen.
Ne? Ja, genau. Also zum Kader können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber wie gesagt, das war einer, der dann ausfiel. Baku fiel aus. Also du hast dann schon ein paar, auch die vor allem dann in den Spielen davor sehr auffällig waren, war plötzlich nicht mehr da. Und dann musstest du so ein bisschen umbauen. Die Außen sind komplett weggebrochen. Da hat man dann versucht, mit dem anderen Personal das aufzufangen. Aber da hat man auch schon gesehen, dass das dann halt nicht so gut funktioniert hat an der Stelle, dass man da Probleme bekommen hat, auch hinten drin dann neben Orban und Castello, so ein Klostermann und ein, ja, die haben sich dann auch schwer getan, als sie mal reingeschmissen worden sind. Also das war dann sehr auffällig, wobei man beide Spiele wahrscheinlich nochmal unterschiedlich anschauen muss. Bei Union, das ist wieder der typische Baumgart-Fußball, da waren wir auch gar nicht so schlecht drin in der ersten Halbzeit, hatten auch gute Möglichkeiten.
Stimmt.
Hat dann auch den Ausgleich erzielt nach der Führung, da dachte man, okay, jetzt geht's in unsere Richtung, aber Union hat es dann mit Union-Fußball halt geschafft, die vor allem jungen Spieler, glaube ich, zu beeindrucken, die da schon ein bisschen vielleicht auch ein bisschen ein Stück weit beeindruckt, überrascht waren.
Aber das merke ich mir mal für das Spiel am Samstag auch so. Vielleicht Atmosphäre auch und so, könnte vielleicht so.
Ja, Atmosphäre und dann die Nicklichkeiten. Und dann hast du einen Schiedsrichter an dem Tag, der die Nicklichkeiten auch zulässt, diese kleinen Fouls, die Union ja ganz gut spielt. Da hat es der Schiedsrichter zugelassen und dann hat man schon Stück für Stück gemerkt, dass die Mannschaft davon genervt war und sich nicht mehr auf Fußball konzentriert hat. Und dann kam so ein bisschen auch Übermut dazu und hat man hinten aufgemacht und dann kam halt ein 3-1 raus. Gegen Leverkusen ist es, glaube ich, auch mal einen Ticken anders gewesen. Die Leverkusener, auch die hatten natürlich einen riesen Umbruch, aber die haben das irgendwie auch sehr, sehr gut gemanagt dieses Jahr. Vielleicht.
Also der ist genauso groß wie bei euch, würde ich sagen, so im Verhältnis. Ne?
Genau, auch ein Trainerwechsel nochmal und dann nochmal ein Trainerwechsel.
Also die nochmal ein Trainerwechsel, ja.
Genug zu tun gehabt und die waren an dem Tag einfach einen Ticken besser in der Chancenverwertung vor allem gegen uns zu Hause. Auch da war die Offensive komplett nochmal neu zusammengestellt worden. Also es kam dann alles zusammen und das zeigt, glaube ich, auch momentan noch das, was der Mannschaft vielleicht noch fehlt, dass da wirklich auch Kaderplatz 14, 15, 16, 17, 18, dass die dann auch genauso agieren wie die ersten 11, 12, 13, die wir jetzt in der Hinrunde gesehen haben. Da fehlt, glaube ich, noch so ein bisschen der Anschluss. Aber das wird Stück für Stück kommen. Harter hatte in den ersten zwei, drei Spielen enorme Probleme, hat sich dann hinten raus auch richtig gesteigert. Man muss die Jungen halt spielen lassen, ne? Das ist ja überall so bei den Mannschaften. Sehen wir Bayern mit Karl zum Beispiel, Lennart Karl, wenn der spielt und Sicherheit gewinnt, so ist es bei unseren Jungen auch, dann werden die Stück für Stück besser. Deswegen, da hat der Mannschaft keinen Vorwurf in den zwei Spielen. Lernprozess der Mannschaft, es ist jetzt noch nicht viel kaputt gegangen dadurch. Aber man muss halt jetzt aufpassen, dass sich die Serie nicht weiter knüpft,
so wie letztes Jahr. Ich hätte nichts dagegen, noch ein drittes 1-3 aus eurer Sicht mitzunehmen. Das wäre ein super Auftakt für uns. Und wir haben ja auch englische Woche, da kann ja einfach so viel Verschiebung sein in der Tabelle.
Ich gönne euch das auf alle Fälle danach dann. Da könnt ihr dann gerne.
Ja, ist natürlich auch ein bisschen problematisch. Also ihr kommt irgendwie so, ihr habt Ambitionen, na klar, irgendwie habt eine brutale Qualität, dann müssen wir nach Wolfsburg, die gerade wieder irgendwie auf dem aufsteigenden Ast waren, jedenfalls vor Weihnachten war das so, und dann nach Dortmund, also insofern einfach mal so ein bisschen mit den Punkten anfangen, das kann ganz gut sein für uns und damit dürften wir dann auch schon Samstag beginnen, hoffe ich jedenfalls.
Ich drücke euch dann ab nächste Woche die Daumen.
Okay, alles klar.
Ab Mittwoch drücke ich euch die Daumen, da bin ich großer Pauli-Fan.
Okay, alles klar. Die Winterpause war kurz. St. Pauli ist in Hamburg geblieben. Hier hat man viele Bilder auf Schnee gesehen, wie sie auf Schnee trainiert haben. So werden wohl auch die Temperaturen am Wochenende sein. Also der Schnee wird immer noch liegen wahrscheinlich. Es wird kalt sein. Ihr seid nach Portugal gegangen, habt es euch ein bisschen hübsch gemacht. Wir hatten schon auch nochmal eine andere Sache. Wir hatten schon ein Spiel gegen Werder Bremen Sonntag, auch unter diesen Bedingungen. Ihr habt keins zustande bekommen, wie ich es gelesen habe. Habt dann irgendwie also ein internes Trainingsspiel gemacht. Was meinst du? Kann das ein Vorteil für St. Pauli sein, dass sie hier geblieben sind?
Ich weiß ja, so lange war die Mannschaft jetzt auch nicht weg und ich habe heute dann nochmal mit Leuten gesprochen, die vor Ort sind und die haben mir auch gesagt, also die ersten drei Tage hatten sie auch nur Regen und mehr als 10 Grad haben die in Portugal gerade auch nicht. Von daher ist der Unterschied nicht so groß. Klar, Vorteil gefrorener Boden. Aber ich glaube, wenn man zurückkommt jetzt, wird man das auch nochmal sich anschauen, nochmal trainieren.
Ja, also ich hab gelesen, dass ich war selbst nicht da am Sonntag, weil ich Testspiele nicht mag. Und der Boden soll wohl schon ein bisschen tiefer gewesen sein. Und so ein richtig schnelles Spiel war nicht möglich. Ich glaube, das könnte auch ein Vorteil für uns vielleicht sein, gegen eine spielstarke Leipziger Mannschaft.
Wenn ich das Union-Spiel nehme, könnte das ein Vorteil für euch werden, ja, auf alle Fälle.
Ja, okay.
Also unsere Mannschaft will schon den Ball laufen lassen und
du hast es zwar nicht extra oder klar ausgesprochen, aber ich sehe, wir haben vielleicht einen kleinen Vorteil.
So. Ein bisschen Hoffnung gebe ich euch, ja. Aber trotzdem drücke ich natürlich die Daumen.
Ja. Fehlt denn noch irgendwie jemand dann beim Spiel am Samstag? Also Diamondé ist klar irgendwie, der wird auch, wenn er heute ausscheidet, nicht da sein am Samstag, oder?
Na doch, man hat sich dafür gewappnet. Sollte er ausscheiden, wird man ihn mit einem Flieger einfliegen direkt für Pauli, also für euch.
Ja.
Aber es steht gerade 1-0 für die Elfenbeinküste, also die Chancen steigen, dass er dann noch eine Runde weitergeht mit denen.
Dann sind wir heute alle Elfenbeinküsten-Fan heute Abend. Alle St. Pauli-Fans schauen auf das Spiel. Ich gucke mir das natürlich dann auch gleich nochmal irgendwie an, wie das ausgegangen ist. Weil jemand als bester Stürmer darf dann gerne noch weiter irgendwie gucken, dass er vielleicht Afrikameister wird. Gut, ja, also das wissen wir schon mal. Kevin Campbell ist eh klar irgendwie. Ansonsten noch irgendwie, ich habe so, ich weiß nicht, aber das sind eher so, das waren so Kleinigkeiten, glaube ich. Also euer Torwart Gulaschi musste kurz aus dem Training raus, aber ich glaube, da steht nichts entgegen, dass der am Wochenende spielt. Sonst noch irgendwie jemand, der gerade angeditscht ist, wie man in Hamburg sagt?
Ja, Romelu könnte noch ein Thema werden. Das wird eine Punktlandung, wenn es dann zum Spiel geht am Wochenende. Also das könnte sein, dass er vielleicht ausfällt. Das wäre dann harter als Alternative. Dann natürlich die zurückgekommenen Uatuoku und sowas. Der wird es wahrscheinlich nicht für 90 Minuten reichen, gehe ich mal von aus. Und Benny Henrichs ist zurück. Der hat jetzt mal in diesem internen Testspiel 25 Minuten gespielt. Er ist, glaube ich, dann auch wieder eine Option für die aber nächsten Spiele.
Spielt er eine große Rolle noch?
Ich glaube, auf alle Fälle intern in der Mannschaft. Mhm. Sprachtalent ist ein sehr, sehr wichtiger Charakter. Mhm. Und er ist natürlich einer, der sehr viele Positionen spielen kann. Er kann linker Verteidiger, rechter Verteidiger, kann aber auch auf der 6-8 spielen. Also von daher ist es, glaube ich, eine gute Option für Ole Werner, dort einen zu haben, der auf mehreren Positionen einspringen kann. Also ich habe ihn noch nicht abgeschrieben und ich könnte mir vorstellen, wenn die Rückrunde gut läuft, dass er vielleicht sogar noch Richtung WM ein Thema sein könnte.
Ja, okay.
Er hat wohl die besten Laktatwerte seit 5 Jahren, also mal gucken.
Okay, so gut, alles klar, dann wollte ich ihm auch nicht Unrecht tun. Wer auf jeden Fall irgendwie gerade echt ein Problem hat, irgendwie weil er einfach nicht aus seinem Urlaubsort weggekommen ist, war ja Klostermann irgendwie, hat sich einen grippalen Effekt eingehandelt, irgendwie in Dubai, glaube ich, und ist gar nicht flugfähig oder so, ne, aber... Ja, also ist der mittlerweile wieder da irgendwie, oder?
Nee, ist tatsächlich auch noch ein Thema. Also wird sicherlich dann auch kein Thema fürs Wochenende sein. Ich glaube, der Infekt ist auch noch nicht ausgeklungen. Von daher, also Klostermann auch einer, der ausfallen wird, auch bei Antonio Nussa. Bansusi wird es eng. Könnte sein, dass die auch noch kein Thema sind fürs Wochenende. Bakayoko auf alle Fälle nicht. Der hat auch noch seine Wadenprobleme. Uatuoku ist zurück, Baku ist zurück. Also ein bisschen lichtet es sich schon, aber ganz ausgestanden ist es bei uns noch nicht.
Okay, alles klar. Aber wie gesagt, also es ist auch schwierig, das irgendwie einzugrenzen. Ich glaube, Tim kann sich jetzt schon freuen, oder der wird das jetzt auch schon wissen, wenn er die Spielanalyse macht oder den Vorbericht, wird das, glaube ich, für ihn super schwierig, irgendwie zu gucken, wer da eigentlich wirklich spielen wird am Wochenende. Lassen wir mal das Sportliche weg, da haben wir jetzt viel drüber gesprochen. Kommen wir doch mal irgendwie dann zum Samstag und so. Ich habe heute gelesen, irgendwie der Verein, also unser Verein hat nochmal irgendwie ein Kontingent aufgemacht in der Nordkurve. Das heißt, ihr habt nicht alle Karten abgenommen. Weißt du das schon? Oder?
Also die genaue Zahl kann ich hier noch nicht sagen.
Ich gehe mal jetzt so von 2.000 irgendwie aus.
Ja, gehe ich auch davon aus. Das glaube ich auch.
3.000.
2.000 bis 3.000 die typische Zahl, die zu euch immer reist.
Aber wie gesagt, zumindest ist halt ein Block nochmal freigegeben worden heute für St. Pauli-Fans. Ja. Das heißt, es sind nicht alle abgenommen worden und bei uns gibt es halt immer so knapp 3.000 für die Auswärtsfans. Insofern, ja, nicht volle Kapelle, aber ja, ist ja auch eigentlich nicht weit. Ne? Also.
Ja, ist nicht weit, aber ich habe auf alle Fälle auch mitbekommen, dass einige aufgrund der unklaren Wetterlage mit diesen Warnungen, Schneesturm gesagt haben, okay, weil bei uns sind es halt immer noch viele... Familien auch, die dann reisen zu Auswärtsspielen, die sich dann schon überlegen zu sagen, okay, das lassen wir, glaube ich, lieber weg. Auch wenn danach Sonntag ist, besteht ja trotzdem die Gefahr, dass man dann irgendwo auf der Autobahn liegt und nicht zum Spiel kommt. Und also das können wir schon vorstellen, dass es ein Grund ist. Ja, und dann geht es ja in die englischen Wochen auch rein. Da steht ja wieder ein bisschen was auf dem Programm.
Genau. Was vielleicht nochmal bei euch hervorzuheben ist, also wir haben ja die gleiche englischen Wochen wie ihr, muss man ja sagen, weil wir auch noch im Pokal sind. Mhm. Aber ihr müsst, ähnlich, was soll ich sagen, was ist schwieriger? Ist es schwieriger für Leipzig bei Bayern zu spielen oder ist es schwieriger für St. Pauli in Leverkusen zu spielen? Ich glaube wahrscheinlich, dass wir in Leverkusen spielen müssen.
Wenn ich das erste Spiel am ersten Spieltag nehme, ist das, glaube ich, in München gerade auch ein Thema.
Ja. Ja, ich glaub, so na gut, da gibt's jede Menge quasi gut zu machen, hatte ich vorhin erwähnt. Ihr habt am ersten Spieltag gleich eine 0-6-Klatsche bekommen und alle dachten, Leipzig wird auseinanderbröseln über die Saison, aber so ist es ja überhaupt nicht gekommen, ganz im Gegenteil.
Ja, also war, glaube ich, auch noch der falsche Zeitpunkt. Du hast vorhin angesprochen, hast du zwei Spieler in der Mannschaft gehabt, die wahrscheinlich vom Kopf her auch schon weg waren. Hast du da auch wirklich kein gutes Spiel gemacht an dem Tag und die Bayern sind ja in dieser Saison irgendwie auch die Übermannschaft, wenn nicht gerade Union der Gegner heißt. Von daher, ich glaube, das sind beide Aufgaben gleich schwer. Und ich glaube, da sind auch wir und ihr, glaube ich, da in diesen beiden Partien so ein bisschen der Underdog. Aber, wie man so schön sagt, da werfe ich gerne 5 € ins Phrasenschwein. Der Pokal hat die eigenen Gesetze, ist nur ein Spiel, kann alles passieren. Von daher ist sowohl bei euch die Möglichkeit, dass ihr da eine Runde weiterkommt, als auch bei uns in dem einen Spiel die Möglichkeit, dass da was passiert.
Schauen wir mal. Wo wir gerade bei quasi potenziellen Spielausgängen sind, was würdest du denn für das Spiel am Samstag tippen? Was würdest du tippen?
Ja, ich bin im Tipp immer sehr, sehr schlecht.
Ja, sehr gut.
Ich hoffe auf einen, also es wird ein enges Spiel. Ich glaube, da hängt dann auch von vielen Sachen ab, wer das dann auf seine Seite ziehen kann. Ich gehe von einem knappen 2-1-Sieg für uns aus. Alles andere würde mich überraschen.
Ich nehme mir die wichtigsten Punkte mal mit, die du gesagt hast. Also wir unsere Spieler können eure jungen Spieler beeindrucken, indem sie hart, aber fair spielen. Und ich glaube nochmal, wenn wir da die Hörerschaft, wenn die das hier hört, wenn wir alles geben da, kann das auch beeindrucken. Und deswegen sage ich einfach mal, wir machen einen 1-0-Sieg. Unsere Defensive hat sich wieder sehr gefangen in den letzten Spielen. Und ja, gut, dass wir vorne halt wirklich nicht gut sind, aber wie gesagt, also das ist das erste Spiel nach der Winterpause, die war jetzt nicht lang, aber deswegen, ich habe da irgendwie so ein Gefühl gerade, deswegen tippe ich mal einfach, ich tippe ein 1-0 für St. Pauli.
Wer schießt bei euch das Tor, wenn dann?
Jetzt hast du mich erwischt.
dass wir den auf dem Schirm haben.
Ja, das wird eine Standardsituation sein. Mhm. Und zwar... Ich gehe mal auf Ecke und das wird ein Kopfball sein von Hauke Wahl. So.
Ja?
Ja.
Okay, dann gebe ich das mal weiter, dass wir den besonders im Blick haben müssen.
Hauke Wahl immer. Also spielt ja auch WM nächste Saison und so. Weiß ja jeder. also uns würde das wundern, wenn nicht. Okay, gut. Kommen wir zum Schluss langsam, Ronny. Willst du noch was loswerden oder ansonsten, wir machen ja nicht das NDS, hatten wir ja schon besprochen, aber ich denke mal, wir werden trotzdem kurz schreiben nach dem Spiel.
Sehr gern, kann man auf alle Fälle machen.
Ist.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie beide Mannschaften aus der kurzen Pause kommen. Das ist ja auch, glaube ich, auch für beide Mannschaften neu, so eine ganz kurze Pause zu haben und dann gleich in die englische Woche rein. Und bin auf alle Fälle auch gespannt, wie unsere Mannschaft aus diesem Union-Spiel gelernt hat, um da nicht wieder sich beeindrucken zu lassen. Das wird auch spannend sein. Und natürlich spannend, wer am Ende auf dem Platz steht bei uns. Gibt ja noch ein paar Fragezeichen.
Da sind viele Fragezeichen.
Ja.
Gut, Ronny, dann danke ich dir für deine Zeit heute Abend und wir werden uns sicherlich nochmal, es sei denn, ihr steigt irgendwann ab oder so, aber ich denke mal, ihr werdet drinbleiben irgendwie, dann werden wir bestimmt nochmal sprechen miteinander.
Ja, und ich hoffe, dass ihr auch drin bleibt und dann
sprechen
wir auf alle Fälle.
Hoffe ich auch. Okay, Ronny. Danke dir, schönen Abend. Und auf diesem Kanal hier geht es bereits ja nächste Woche mit dem VDS zu unserem Spiel in Wolfsburg weiter. Ihr wisst, das ist englische Woche und so weiter. Ja, und ansonsten wünsche ich den Hörern erstmal ein schönes Spiel am Samstag. Wir hören uns dann im Februar wieder, wenn das Spiel gegen Stuttgart ansteht. Und bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.